Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 78. Wir nehmen auf am 14. Dezember 2021. An dem Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen.
Und Albrecht Köhler aus Grünheiden. Schönen guten Abend.
Schön, dass wir wieder zusammenfinden. Wir haben, wenn wir nach dem Aufnahmedatum schauen, nun schon etwa 2 Wochen nicht mehr miteinander geschnackt. Das hat einfach damit zu tun, dass wir einerseits irgendwie so ein bisschen Synchronisationsprobleme hatten und andererseits finde ich es eigentlich ganz elegant, dass wir damit die Veröffentlichung der Episoden ein bisschen näher an die Episode rücken können und insofern vielleicht nicht mehr so entkoppelt sind. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wenn da so 4, 5, 6 Tage zwischenliegen zwischen Aufnahme und Episode, dass man dann das Gefühl bekommen könnte, hey, das ist doch alles schon gelaufen. Das ist doch schon alles.
Schnee von gestern.
Wir sind also heute mit brandaktuellen News dabei. Was haben wir heute vor?
Oh, willst du jetzt, dass ich aus allen Kategorien ein bisschen was vorspreche, wie ich sonst immer gemacht habe? Das ist nämlich diesmal ein bisschen mehr als sonst. Aber wir werden, wie eigentlich fast immer im Allgemeinen, über Raumfahrt sprechen, über SpaceX, was wir da für ein Neues aus dem Hut zaubern, hört ihr dann gleich. ESA, Ariane Space, Rocket Lab, über die NASA und auch mal wieder über die Boeing. Ob wir da was Gutes zu berichten haben, werdet ihr hören, wenn ihr bis zum Ende hört.
Jawohl, dann lass uns loslegen. Ei, ist das laut. Ach ja, schön, mein Lieber. Muss ich beim nächsten Mal besser machen. Aber das war jetzt gerade auch irgendwie ad hoc. Meine Güte, lass uns keine Zeit verlieren. Wie gesagt, wir haben ein ziemlich prall gefülltes Pad und ich sagte gerade schon, während der Pre-Show, Forscher fordern mehr Schutz gegen Invasionen. Fand ich einen sehr schönen Artikel, der in der Heise erschienen ist. Ich weiß nicht, hattest du mal reingeguckt?
Ja, reingeguckt, ja. Ist ja eigentlich immer ein Thema, was immer mal wieder aufkommt. Biosicherheit ist so das Schlagwort, dass man halt schauen muss, dass von anderen Planeten die Dinge, die von dort dann hier zur Erde gebracht werden, auch ordentlich sicher sind, sodass sich dann hier auf der Erde keine Probleme darstellen. Und was konkret da jetzt neu ist an Forderungen, das habe ich jetzt aber nicht gelesen, aber da hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen.
Jawohl, ich fand es eigentlich ganz schön. Ich hatte die Titelzeile gelesen und fühlte mich so ein bisschen erinnert irgendwie an das Buch, wovon ich beim letzten Mal auch berichtet hatte. Und zwar lese ich ja aktuell die Singularitätsfalle und da geht es um etwas Ähnliches, nämlich dass eine Alien-Zivilisation, die uns quasi schon viele Jahre voraus ist, eine Falle in unserem Sonnensystem platziert, die quasi darauf ausgelegt ist, dass eine raumfahrende Spezies quasi dort hineintappt. Und hier geht es letztlich darum, dass sich mal ein paar Leute von der McGill University Gedanken darüber gemacht haben. Da gibt es tatsächlich so etwas wie Invasionsökologie. Und da hat man sich eben Gedanken darüber gemacht, dass ja mehr Kontakt mit eben diesen Proben, die man von anderen Himmelskörpern zurück zur Erde bringt, einfach mehr Kontakt bedeutet mehr Gefahr. Also dass im Grunde das ja 1:1 miteinander korreliert. Und ich denke, das klingt soweit auch mal ganz intuitiv, dass wenn wir diese ganzen Sample-Return-Missions haben vom Mars zum Beispiel ganz konkret oder auch von irgendwelchen Monden, wo wir noch Sonden hinschicken werden.
Asteroiden.
Genau, dass es da unter Umständen Lebensformen gibt, die nicht oxidierende Lebenskreisläufe oder Stoffkreisläufe zum Beispiel haben. Und wenn man sie dann eben in die Erdatmosphäre einbringt, unter Umständen gefährlich werden können. Ne? Also das Leben muss sich ja nicht überall gleich entwickelt haben und vielleicht gibt es irgendwo so etwas wie ein Bakterium, das hier dann keine Fressfeinde hat oder ähnliches und nicht durch UV-Strahlung kaputt geht oder ähnliches. Und könnte man dann Probleme bekommen, wenn man nicht entsprechend Frühentdeckung und Gefahrenabschätzung sowie schnelle Reaktionen zur Eindämmung parat hat.
Fand ich ganz interessant, in dem Artikel wird auch noch ein Mikroorganismus genannt, der eigentlich nur in Räumen von Raumfahrtagenturen gefunden wurde, Tersicoccus phoenicus, schon interessant, also ist mir so noch nicht untergekommen.
Ja, Von hier aus vielleicht zu einem Thema, das ja, man irgendwie erstmal, also erstmal, man schaut erstmal ungläubig auf die Schlagzeile und dann beginnt das Stirnrunzeln. Und zwar nachdem Russland ja in dem, ja mit seiner Antisatellitenmission ASAT erfolgreich demonstriert hat, dass es eben Satelliten in der Umlaufbahn im Orbit zerstören kann. Ja, haben wir jetzt nun eine Kreml-Mitteilung, dass man das Gleiche doch auch mit GPS-Satelliten machen könnte.
Ja, und wenn die NATO dann irgendwelche roten Linien überschreitet, sie in der Lage wären, innerhalb kürzester Zeit 32 Satelliten, GPS-Satelliten auch zu zerstören. Ja. Das ist mal wieder so eine typisch russische Nachricht, wovon ich das Gefühl habe, dass sie in letzter Zeit des Öfteren kommen und ich nicht hoffe, dass das zu weiterer Eskalation führt.
Ich fand im Discord eigentlich noch ganz interessant, da kam dann immer die Frage auf, ja gut, wenn sie sich hier so konkret äußern in Bezug auf GPS-Satelliten, warum äußern sie sich auch nicht so sehr konkret in Bezug auf Galileo-Satelliten beispielsweise? Mhm. Und da fand ich den Kommentar von Moritz ganz interessant, der meinte, ja gut, die Galileo-Satelliten werden zu einem großen Teil mit russischen Raketen gestartet. Insofern wäre es vielleicht aus einer Marketingperspektive jetzt nicht so optimal, wenn man sich hinstellt und sagt, hey, die Satelliten, die wir in Kooperation mit euch gestartet haben, können wir auch wieder runterholen.
Na gut, Europa ist jetzt auch nicht der große Klassenfeind, sage ich mal.
Ja.
Da, also es war ja in der Vergangenheit schon immer so, dass die sich da irgendwie mal ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Hoffen wir nur, dass das dann nicht eskaliert. Ja.
Genau. Wenn wir quasi weiter uns geopolitisch orientieren, kommen wir auch zum nächsten Thema, nämlich Richtung China blickend. Und das fand ich eigentlich ganz nett irgendwie, dass es hier offenbar jetzt mal ein Ergebnis gab oder eine
Veröffentlichung.
Eine Veröffentlichung, genau, was eigentlich der chinesische Rover Yutu-2 so auf der abgewandten Seite des Mondes, auf der Rückseite des Mondes so treibt. Und offenbar hat Yutu-2 dort den sogenannten Mystery Hut gefunden, einen mysteriösen Hut, nämlich eine Anomalie, ein komisch geformtes Objekt, das sieht auf den Bildern so leicht rechteckig aus. Ja, man weiß noch nicht, was es ist. Das ist, ich gucke gerade mal kurz, der Rover hat das Bild aus 80 Metern Entfernung gemacht und so wie ich den Artikel verstanden habe, soll er sich nun mal näher heranbewegen, um da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen, was das denn für eine Anomalie sein könnte.
Ja, so Anomalien, die dann auch recht publik gemacht wurden, hatten wir in der Vergangenheit ja schon des Öfteren. Aber hier haben wir ja die Möglichkeit, auch mal echt dicht dran zu fahren und zu gucken, ja, was ist das denn letzten Endes eigentlich? Höchstwahrscheinlich ist es auch ein Stein, der da irgendwie freigelegt wurde von einem vorigen Asteroiden oder was weiß ich. Und letzten Endes dann auch nichts Außerirdisches oder so.
Ja, ich finde eigentlich ganz spannend, dass man sich Gedanken macht, wenn man irgendwie etwas wenn man Richtung Horizont guckt auf dem Mond und da sticht etwas hervor, dann ist das auf dem Mond ja per se schon mal irgendwie komisch, weil der Mond, der ist ja wirklich sehr glatt gebügelt. Und insofern, das wird mit Sicherheit jetzt keine aufsehenerregende Entdeckung werden, aber ich sag mal, dass da etwas ist und dass man, wie du gerade sagtest, in der Lage ist, da mal vorbeizufahren, weil es eben in Anführungsstrichen nur 80 Meter entfernt ist, das finde ich doch ganz cool irgendwie.
Ja, und Andrew Jones, der auch bekannt ist für recht detaillierte Berichte oder auch nochmal detaillierte Tweets, hat auch nochmal ein Bild gepostet, dass es halt auf dem Mond auch echt Großgestein gibt. Und da hat er auch ein recht detailliertes Bild. Ja, man stimmt, man geht, wenn man so an Mond denkt, geht man eher so von eigentlich nur Mondstaub aus. Und hier hat aber mal gezeigt, dass es auch anders sein kann.
Ich fand noch ganz interessant in dem Twitter-Feed, wo auch dieser Artikel erwähnt wurde, gab es eine schöne, ja im Grunde, wo man sich so nie Gedanken darüber macht irgendwie. Und zwar kann man ja, glaube ich, auch so ein bisschen darauf verfallen, muss ich sagen, war jetzt auch nicht meine fand ich gar nicht abwegig, dass man auf den Gedanken verfallen könnte, auf der Rückseite des Mondes ist es immer dunkel. Mhm. Ne? Weil da scheint ja irgendwie kein Licht und das ist ja irgendwie die dunkle Seite des Mondes auch häufig, ne? So genannt. Und aber ist ja nicht so. Mhm. Das ist ja einfach, da der Mond sich ja synchron mit der Erde bewegt, können wir einfach die Rückseite des Mondes von der Erde aus gesehen nie sehen, aber relativ eindrucksvoll ist natürlich das Beispiel einer Sonnenfinsternis, also wo sich der Mond zwischen Erde und Sonne stellt, da ist dann ja nur die abgewandte Seite des Mondes beispielsweise erleuchtet und der Mond eben nicht sichtbar. Genauso bei einer Mondfinsternis oder? Bei einer Mondfinsternis verdeckt die Erde den Mond. Genau. Ja, aber ansonsten Licht gibt es auch ganz normal auf der abgewandten Seite. Und insofern funktionieren da auch Solarpaneele ganz wunderbar. Wir waren da nur nie, also es geht, das ist vielleicht so das, was damit verbunden ist. Wir waren aus dem Grund noch nicht so häufig auf der abgewandten Seite des Mondes, dadurch, dass einfach Funkkommunikation nicht so gut dahin kommt. Das ist der eigentliche Grund. Es geht weniger darum, dass da irgendwie Solarpaneele nicht funktionieren würden oder sowas, sondern kommunikationstechnische Gründe. Du hast noch was gepostet, sehe ich gerade ins Pad.
Ja, genau, richtig. Im Twitter-Feed habe ich gerade noch gesehen,
stimmt.
Dass ja Yusaku Maezawa im All jetzt unterwegs ist. Und das ist derjenige, der ja in den nächsten Jahren, ich weiß gar nicht, stand da auch schon ein Datum fest, oder in, ich glaube 2023 so, ne, in dem Dreh. Mhm. Auf jeden Fall ein recht reicher Japaner, der Plätze gekauft hat für die Dear Moon Mission. Auf diese Mission sollen mehrere Künstler fliegen und ein paar Mal um die Erde fliegen und dann mit vollkommen inspiriert auf die Erde wieder zurückkommen und künstlerisch darstellen, was sie denn erlebt haben. Und er bereitet sich jetzt auf diesen diese Mission auch schon langsam vor und ist jetzt mit einer Soyuz-Rakete ins All gestartet. Und ich habe ihn gerade gesehen, wie er da auf der ISS in kurzen Hosen da auch gerade Spaß hat.
Stimmt, das ist eigentlich so eine doch eine relativ wichtige News ja auch, vor allem in diesem Rahmen ja auch Dear Moon nochmal so ein bisschen aufgewärmt wurde medial. Und du sagtest gerade 2023, aber das wird natürlich immer mit so einem, mit so einem leichten Augenzwinkern irgendwie gesehen, weil 2023 ja schon ziemlich ambitioniert ist, wenn man sich den aktuellen Entwicklungsstand anguckt. Und insofern ist das mit Sicherheit eine gute Vorbereitung für ihn und er hat ja auch seinen Assistenten dabei und es soll ja, glaube ich, auch erprobt werden, wie man möglichst effektiv auch Berichterstattung von so einem Event irgendwie machen kann, ne? Er sagte, er hätte sein iPhone dabei irgendwie und hätte das auch direkt gezückt, als sie im Anflug auf die ISS waren und
mal so wie bei Inspiration 4, ne?
Da haben sie ja auch
über ihre Twitter-Kanäle alles verteilt. Ja, eine ganz andere Berichterstattung, als wir es aus den vergangenen Jahrzehnten bekannt.
Ja, tatsächlich so Freizeitpark-Style irgendwie, ne? Also Snapshot und hier irgendwie ein cooles Motiv und wie ich da quasi in Shorts durch die Gegend schwebe vor der japanischen Flagge und zack, landet es dann in den Social Media auch, ne?
Mhm. Ja.
Jo. Von hier aus, mein Lieber, sollen wir rübergehen zu SpaceX?
Ja, richtig. Tim Dodd hat was zu den Raptor Production Problems getwittert. Okay, da ging es um Starlink 2.0.
Genau.
Ach, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen,
ja,
oder?
Ja, genau. Wir hatten über die Raptor Production Problems gesprochen, dass Elon ja diese E-Mail da geschrieben hatte, die interne.
Und zwei Leute irgendwie ausgestiegen sind, ne? Auf höherer Ebene.
Ja, genau. Und ne, wieder eine E-Mail, das sagte Felix ja auch nochmal von What About It, eigentlich eine E-Mail, die jetzt nichts für die Öffentlichkeit ist im Grunde, wie es ja auch immer mit diesen internen Mails bei Tesla ist, aber dann doch irgendwo rausliegt und wo ja ungewohnt klare Worte oder emotionale Worte einfach gesprochen wurden, dass eben jetzt die Starlink-Satelliten, was ja bis daher eine unbekannte Information oder eine ungesicherte Information war, dass Starlink 2.0 Satelliten eben mit Hilfe des Starships gestartet werden sollen und dass die wohl auch so groß sind. Diese Information hatte ich jetzt in der letzten Woche noch mitgenommen, dass sie nur mit dem Starship gestartet werden können. Dem entgegen steht allerdings, dass wir letztes Mal schon rausgesucht hatten, dass der letzte Starlink-Start mit Starlink 2.0 Satelliten war, ne? Aber möglicherweise gibt es dann hier eine Starship-adaptierte Version von Starlink-Satelliten. Und ja, das...
Wir hatten letztens nachgeguckt wegen des Laserlinks. Ich glaube, das müssen wir nochmal checken. War 2.0 schon?
Oder 1.5. Also 1.5 hätte ich gedacht. Dann 1.5. Also dass auf jeden Fall eine Satellitengeneration jetzt geplant ist, die nur mit dem Starship gestartet werden kann. Und die werden auch schon gebaut, diese Starlink-Satelliten. Und Tim Dodd, The Everyday Astronaut, hat hier einfach in dem Tweet nochmal eingeordnet, dass das Raptor Production Problem jetzt weniger irgendwie ein Problem für sich genommen ist, sondern einfach ein in die Zukunft extrapoliertes Problem werden könnte, weil eben die Investition in Starship und in Starlink-Satelliten so hoch sind und dass quasi jetzt die gesamte Zukunft von SpaceX auf Starship aufbaut und man geht da im Grunde all in. Das heißt, man lässt sich da wenig Möglichkeiten links und rechts dann zu sagen, hey, das Starship, das war jetzt eine schöne Test oder ein schöne Prototypen, wir machen es jetzt irgendwie ganz anders oder sowas, sondern man geht hier wirklich all in Starship und insofern ist natürlich die Raptor Production im Moment das größte Risiko, weil es eben den Flaschenhals der ganzen Unternehmung darstellt. Ne?
Ja. 1.5 war es.
1.5, okay. 1.5. Gut. Ja, andererseits möchte Elon laut Tweet zumindest jetzt auch ein Projekt auf den Weg bringen zur Treibstoffproduktion aus CO2.
Ja, genau. Wenn ich mich recht erinnere, gab es auch mal ein Programm, ich glaube 100 Millionen Dollar, US-Dollar dotiert, das Elon Musk mit auch ausgeschrieben hat, um CO2 auch aus der Atmosphäre zu binden.
Ja, richtig.
Vielleicht will er das auch einheimsen letzten Endes. Aber ja, der Plan ist, mit dem CO2 dann halt auch Treibstoff zu generieren. Und letzten Endes lernt man dann da wahrscheinlich auch daraus, wie man das dann auf dem Mars machen kann.
Genau.
Aber Konkretes gab es jetzt da noch nicht. Das hat er jetzt nochmal so rausgehauen. Und da gibt es sicherlich viele andere, die das auch schon seit einer Weile versuchen. Aber vielleicht hat er da jetzt ganz gute Ansätze, um das auch in einem größeren Rahmen umsetzen zu können.
Genau, das ist ja im Grunde so der Hintergedanke von den ganzen Synfuels, ne? Also dass man elektrische Energie verwenden kann, um aus leicht verfügbaren Rohstoffen, aus erneuerbaren Rohstoffen auch Treibstoffe herstellen zu können. Und wie gesagt, alles geht ja im Grunde Richtung Elektrifizierung, weil man elektrischen Strom eben nachhaltig produzieren kann oder erzeugen kann. Und insofern ist es sinnvoll, möglichst alle Sektoren so zu koppeln, dass wir nur noch elektrische Energie benötigen. Und wenn man die Raketen eben mit chemischen Treibstoffen starten muss, dann bleibt einem nicht viel anderes übrig. Also Rocket Lab hat ja auch keine elektronische Rakete, sondern einfach nur elektrische Turbopumpen. Und die arbeiten auch ganz normal mit Raketentreibstoffen. Aber wenn man diese dann vielleicht zukünftig, zumindest hier am Beispiel Starship, das ja auch mit Methan und Sauerstoff fliegt, dann eben aus CO2 aus der Atmosphäre herstellen kann, dann ist es mit Sicherheit einerseits eine gute Sache, weil man dann, wenn man das mit Ökostrom macht beispielsweise, faktisch CO2-neutral wäre. Und andererseits, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wie viele LKWs aktuell in Boca Chica eintrudeln.
LKWs mit Ladung.
LKWs mit Stickstoff, LKWs mit Sauerstoff, LKWs mit Methan. Also die müssen ja jedes Kubikmeter an Gas, was die da letztlich in der Starbase brauchen, mit LKWs rankarren. Und wenn ich da dann vielleicht eine Treibstoffproduktionsstätte stehen habe, wo ich das dann in situ machen kann, dann wird das natürlich auch eine massive Kostenersparnis, wenn man quasi dann nicht mehr das Ganze durch Amerika irgendwie trucken muss, das Zeug, ne? Ja,
das stimmt wohl. Siehst du, haben die da, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich hätte gedacht, dass sie da irgendwie eine Leitung dann auch dahin gebaut haben. Ich meine, in Erkner kriegen sie es ja auch hin, die Leitung da innerhalb kürzerer Zeit auch zu legen, mehrere Kilometer weit.
Müsstest du vielleicht gerade nochmal einordnen mit Erkner?
Ah, richtig. Ja, man geht immer davon aus, ne, das müssen doch jetzt alle kennen. Aber, ja, ist richtig, aber das hat was mit der Factory in Grünheide zu tun, dass er das Abwasser von dort auch irgendwo hin muss. Und Erkner ist ist der Nachbarort von Grünheide und da läuft diese Abwasserleitung entlang.
Ja, also so nach dem Motto.
Innerhalb von wenigen Monaten durchgezogen.
Ja gut, jetzt, aber vielleicht ist das Abwasser der Gigafactory noch ein bisschen was anderes als Methan, Sauerstoff und Stickstoff. Ne, also insofern, das wird mit Sicherheit, also auch diese Drucktests, die ja machen, dieses Pressure Testing, das machen die ja mit großen Mengen Stickstoff einfach und das ist ja, also die werden den ein oder anderen Kubikmeter echt da durch die Gegend karren. Klar, Wasserleitungen und sowas werden sie mit Sicherheit da haben, genauso wie auch Abwasser irgendwie. Vielleicht auch noch Erdgas oder sowas, ne? Aber wenn du da wirklich Rocket Fuel Grade Methan haben willst oder sowas, ne, das da weiß ich nicht, ob man das dann, also wo kommt das her, ist ja auch so die Frage irgendwie, ne? Also das wird jetzt nicht nebenan produziert werden oder so. Aber hey, ja. Cooler Ansatz, das Ganze war jetzt natürlich wieder nur ein Tweet irgendwie, auch wenn wir hier einen Artikel von FutureZone verlinkt haben. Trotzdem bin ich dafür, das ergibt in meinen Augen durchaus Sinn.
Ja, definitiv.
Ich habe auf Golem gefunden, dass Starlink jetzt wohl auch offiziell in Flugzeugen getestet wird und bald mehrere Fluggesellschaften einen Starlink-Service anbieten wollen.
Fand ich gut.
Ja, oder?
Ist cool, weil ich habe mir immer vorgestellt, wenn Fahrzeuge, fahrende Fahrzeuge dann auch mit dem Starlink-Netzwerk sich verbinden sollen, dann wird das wahrscheinlich eine größere Herausforderung. Aber wenn das sogar Flugzeuge auf die Reihe kriegen, dann sollte das mit Fahrzeugen ja auch kein Problem darstellen eigentlich.
Ja, das ist ja dieses Schöne an diesen Phased Array Antennas, also diese Antennen, die quasi sich in elektronischer Art und Weise ausrichten können, ohne quasi ihren Kopf zu neigen. Und ich habe da auch in erster Linie an meinen Onkel gedacht, beispielsweise, der ist Binnenschiffer. Und da gab es gerade so in den Anfangszeiten des mobilen Internets immer wieder Probleme, wenn man dann so durch die ländlicheren Gebiete geschippert ist irgendwie, dass man dann eben kein Internet mehr hatte oder es einfach auch sehr teuer war, weil diese Datenvolumina ja damals noch nicht so, wobei, wenn man im europäischen Vergleich guckt, sind auch heute die Datenvolumina in Deutschland noch nicht so großzügig bemessen wie bei den Nachbarn. Aber hier ist, finde ich, dann Starlink, wenn man so eine schnelle Internetleitung mit ja, unbegrenztem Datenvolumen im Grunde braucht, echt ein No-Brainer irgendwie. Und wir hatten das ja auch schon häufiger mal diskutiert, wenn man jetzt einen Camper-Van ausstatten würde und man sagt, hey, den benutze ich wirklich sehr regelmäßig, dann gehört da meiner Meinung nach auch eine Starlink-Antenne drauf. Das ist einfach unfassbar praktisch, wenn man irgendwo im Nirgendwo Internet braucht. Ne?
Ja. Richtig. Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass überhaupt Internet bei manchen Flügen auch angeboten wird. Ne? Also gut, wann bin ich das letzte Mal geflogen? Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber das war auf jeden Fall was recht Besonderes, dass dann auch Flugzeuge angeboten haben, dass man da währenddessen surfen kann.
Ja, und das ist ja im Grunde wie damals telefonieren. Das war ja so der Einstieg irgendwie, ne, dass man mal angefangen hat, Telefon anzubieten während des Flugs. Und dann, dann kam hier das Ganze, diese Media-Einrichtungen, wo man dann quasi Inhalte, die lokal auf dem Flugzeug gespeichert waren, abgerufen hat. Und also so ein Intranet im Grunde, weil das ist ja im Grunde, das ist ja kein Problem. Also WLAN-Hotspots aufstellen und dann quasi Zugang zu einem Intranet geben, wo dann Zeitschriften zum Beispiel, das ist ja so ganz bekannt irgendwie, man kann ja schon relativ günstig Zugriff zu Zeitschriften bekommen, wenn man so einen Langstreckenflug hat. Und die sind ja dann auf diesem Webserver der Flugzeuge gespeichert. Aber eben ein Zugriff ins Internet, der ist ja heutzutage auch immer noch teuer. Also als ich vor 2 Jahren geflogen bin, war es im Grunde nicht zu bezahlen, das Datenvolumen, was man da brauchte. Und das hängt einfach damit zusammen, Angebot und Nachfrage, ne? Wenn man jetzt quasi allen Fluggästen das anbietet, dann ist ruckzuck die Leitung ausgelastet. Und sowas könnte ja, wenn man dann vielleicht auch so Link-Aggregation mit mehreren Starlink-Terminals machen kann, der Vergangenheit an. Wer weiß. Mhm. Ne? Also vielleicht wird es dann zumindest günstiger und auf kürzeren Flügen und auf kleineren Flügen dann vielleicht sogar inklusive. Das wäre doch mal was.
Ganz interessant fand ich in dem Artikel noch die Information, dass in der Nähe von Seattle 6 Satelliten pro Woche fertiggestellt werden. Also so ein Montagestandort für Starlink-Satelliten. Mhm. Also 6 Satelliten pro Woche.
Mhm. Okay.
Das wusste ich jetzt.
Nein, das war mir in der... Also man hätte es vielleicht runterrechnen können, ne, weil ja relativ bekannt ist, wie so die aktuelle Jahresproduktion ist oder sowas. Aber das ist tatsächlich auf 6 Satelliten, also einer pro Tag so grob irgendwie. Ne? Das ist ja doch schon ein respektabler Output, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Satelliten handelt, der letztlich im Erdorbit unterwegs sein wird. Ne? Also da sind sonst Satelliten, wenn wir das James Webb Space Teleskop, gut, das ist jetzt kein Satellit in dem Sinne, ne? Aber Satelliten dauern normalerweise auch deutlich länger.
Mhm.
Mit Blick auf die Zeit sollen wir nochmal gerade reinspringen hier. Und zwar hatten wir uns gefragt, wenn Orbit. Und immer wieder kommen wir letztlich darauf, dass es an der FAA-Approval, an diesem Umweltgutachten scheitert. Aber da haben wir zumindest heute irgendwie nochmal kurz nachgeschaut, wann wir damit zu rechnen haben, ne?
Vielleicht da auch nochmal zur Einordnung. When Orbit bedeutet, wann das Starship dann auch tatsächlich in den Orbital-Testflug durchführen wird. Und da hängt es aktuell gerade daran, dass dort auch noch Genehmigungen fehlen von der FCC und der FAA. Und es hört sich schon sehr danach an, als würde in Quartal 1 dann das auch stattfinden können. Wir hoffen natürlich noch im Januar darauf, weil wir können es auch schon lange nicht mehr erwarten. Es hieß ursprünglich August, ne? Also es, oder Juli, August, so in dem Dreh. Ja, jetzt ist es ein halbes Jahr später. Ja genau, die Vorbereitungen laufen dafür und eigentlich ist dann nur noch auf die Genehmigung zu warten.
Ja.
Ende des Jahres sollen da die ersten Ergebnisse auch vorliegen.
Finde ich cool. Also ich denke, dass es durchaus eine Popcorn-Stunde werden wird, auf die wir alle hinfiebern, wenn dann dieser Test stattfindet. Und ich freue mich da sehr drauf. Das wird großartig.
Ja. Auch egal, wie es ausgeht.
Egal, wie es ausgeht.
SpaceX wird daraus lernen und seine Schlüsse ziehen.
Also so ein,
mit noch größeren Schritten voranschreiten.
Ja, so ein Rohrkrepierer wäre natürlich ein Downer, ne? Also wenn sie direkt so auf der Startrampe quasi sich zerlegen, da denke ich schon, da hätte ich dann...
Und Stage Zero auch Schaden abkriegt.
Ja, das wäre doch sehr fatal, denke ich. Und insofern doch, nein, also alles, was quasi nach Max-Q irgendwie dann daraus gelernt werden kann, ich glaube, da freut SpaceX sich drauf und sie... Das ist ja auch, was Elon immer sagt. Es wird ja im Grunde nicht realistisch damit gerechnet, dass die den Wiedereintritt überleben. Also es besteht eine große Chance, dass der Wiedereintritt schief geht. Und vielleicht ist auch das dann das Mission-Ziel, dass man quasi einen Orbit dann macht und dann quasi den Wiedereintritt vornimmt. Und dann hat dieser Booster und dieses Starship seinen Dienst auch getan.
Mhm.
Kommen wir von hier aus zum nächsten Thema und zwar fand ich ganz interessant, hier gab es mal wieder ein Beispiel für eine Kommunikation, eine Kooperation wollte ich eigentlich sagen, Kooperation zwischen der ESA und dem chinesischen Raumfahrtprogramm, genauer dem chinesischen Mars Rover. So wie ich den Artikel verstanden habe, war das im Grunde mehr so ein Proof of Concept im Grunde, ne, dass man mal probiert hat, wie kann denn der ESA Mars Orbiter die Signale vom Rover empfangen. Das heißt, man hat so relativ blind eigentlich in die Richtung des ESA, also der chinesische Rover hat relativ blind einfach so in Richtung ungefähr des Mars Orbiters die Signale geschickt und der Mars Orbiter konnte diese Signale dann empfangen und zur Erde weiterleiten und
von da aus wurden sie auch nochmal weitergeleitet dann zum Zurong-Team.
Ach so, klar, genau. Also auf der Erde dann nochmal weitergeleitet die Nachricht und ich finde das Das ist ein kleiner Schritt irgendwie, ein kleiner Schritt für den Rover, aber vielleicht ein großer Schritt für solche Kooperationen. Ich finde das, weiß ich nicht, also dass so in der Raumfahrt noch viel zu wenig Einheit, viel zu wenig gemeinsame Ziele in gewisser Weise, wenn man jetzt mal von so größeren Organisationen wie NASA, ESA und den anderen Organisationen absieht. Aber ich finde, wenn man mal so einen Verbund hätte, irgendwie so einen Think Tank aus quasi Startups und alteingesessenen Hasen irgendwie. Ich glaube, da könnte man es doch ziemlich weit mitbringen. Und da finde ich es immer ganz schön, irgendwie, wenn dann auch so Kooperationen im Kleinen irgendwie bekannt gegeben werden.
Hm. Naja, ich stelle mir das halt auch so vor, dass das auch langsam beginnt. Ich meine, die Chinesen sind ja als Raumfahrtnation jetzt noch nicht so lange im Game, sage ich mal. Die müssen auch erstmal selber laufen lernen, in Anführungsstrichen. Und da auch erstmal ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln. Und ich glaube, das kann man so eine Kooperation dann in kleinen Schritten wie diesen hier auch ganz gut ebnen. Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich mir da gut vorstellen, dass da auch noch größere Kooperationen auch folgen werden. Ne? Und das finde ich im Raumfahrtsektor ja auch immer sehr erstrebenswert. Ich meine, wir haben gesehen, wie das mit der ESA funktionieren kann, wenn da alle Nationen dann da auch mit dran bauen, alle Raumfahrtnationen, dann kann das auch was Gutes werden. Ne? Und das wird Grundlage sein für andere Projekte im All.
Ja, das ist doch im Grunde eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, was wir hier noch verlinkt haben, und zwar, dass die ESA sich jetzt auch öffentlichkeitswirksam auf die Suche nach kommerziellen Partnern macht. Also ähnlich wie wir das von der NASA schon mit dem Commercial Crew oder dem Commercial Cargo Supply Programm kennen.
Bartolomeus ja auch.
Genau, richtig. Oder Nanorex ja beispielsweise auch, ne? Also dass im Grunde viele Partnerschaften schon mit kommerziellen Partnern bestehen, bemüht sich die ESA jetzt eben auch darum, Servicekonzepte für Europas Zukunft im Erdorbit zu finden. Und ich denke, das ist doch ein guter Schritt, dass vielleicht hier auch dann die Europäische Raumfahrtorganisation langsam aus ihrem Dornröschenschlaf aufwacht.
Da fällt mir dann immer recht schnell ein, wie das mit Planetary Transportation Systems ja auch laufen wird. Da wird die ESA ja mit denen auch zusammenarbeiten für die Kickstage. Da wird auf jeden Fall auch nochmal spannend zu sehen sein, was die da genau planen. Aber ja, das auch das ebnet dann wieder tolle Dinge für tolle Projekte in Zukunft, ja. Ja, und so machen es die Amerikaner, also muss man ja sagen, die Amerikaner machen es ja vor.
Ja, sehr erfolgreich, finde ich.
Richtig, und da will natürlich Europa auch nicht hinterherhängen.
Ja. Von hier aus ergibt sich meiner Meinung nach relativ natürlich auch dann der Sprung rüber. Wir kommen also gerade von der ESA und in dieser Woche hatten wir gleich zwei große neue Raketenprogramm-Ankündigungen. Vielleicht starten wir mal mit einer rund um Ariane Space. Und zwar ist Frankreich auf der Suche, sein eigenes SpaceX ins Leben zu rufen. Finde ich spannend.
Ja, richtig, richtig. Muss ich selber auch nochmal reinschauen. Was genau die denn da jetzt vorhaben? Auf jeden Fall ist Frankreich ja auch eine Nation, die recht viel mit Raumfahrt zu tun hat und denen man das definitiv auch zutrauen kann. Sie haben da einiges an Erfahrungen sammeln können in der Vergangenheit und aus diesen Aktionen sind sicherlich auch einige Spin-offs entstanden und die es möglich machen, dann da auch noch weiterzugehen und nochmal ganz andere Dinge oder die Projekte ganz anders anzugehen.
Ja, ja, es ist, also im Grunde geht es um so ein bisschen darum, dass der französische Finanzminister Bruno Le Maire mal so ein bisschen die Europäer auf Raumfahrt einschwört, kann man sagen. Also das hatte man in der Deutlichkeit jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr irgendwie. Und die Forderung ist im Grunde ähnlich, wie wir ja auch hier im ESA-Segment den Artikel mit den Kommentaren von Josef Aschbacher, ne? Josef, ne? Ja. Verlinkt haben, der meint, nein, also wir können ja SpaceX nicht den Himmel allein überlassen. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass hier so eine gewisse Musk-Souveränität irgendwie herrscht und dann quasi wir den Kürzeren ziehen, also so ein bisschen jammern auf hohem Niveau vielleicht, sondern Lemier schwört im Grunde, dass Europa so ein bisschen auf Raumfahrt ein und meint, dass es doch mal Zeit wäre, dass Ariane Space eine wiederverwendbare Rakete baut. Mit anderen Worten, dass ja Europa sein eigenes SpaceX, seine eigene Falcon 9 haben soll und ja, die Entwicklung einer europäischen wiederverwendbaren Trägerrakete wird hier im Grunde angekündigt und das Programm soll
30 Milliarden Euro da in die Hand.
Ja, genau.
Hat,
Rakete soll bis 2026 einsatzfähig sein. Soll gebaut werden von der Ariane Group in der Normandie. Und ja. Das sind im Grunde so die Informationen. Ich fand, also ich habe hier irgendwo das Transkript, das Originale noch zum zu der Presse, also zu der, die, also diese
diese Pressekonferenz zu dieser
genau.
Information.
Genau, okay. Also ich habe hier noch das Transkript rumfliegen. Ich muss einmal gleich nachfragen, ob ich das mit reinschmeißen darf. Ich weiß nicht, ob da sowas wie ein Urheberrecht drauf war. Da frage ich gleich nochmal nach. Ansonsten verlinken wir das auch in den Shownotes. Aber ich finde...
Ja, gab es da nochmal andere Informationen?
Nein. Also das ist aber halt der komplette, ne? So im Grunde so das komplette Transkript irgendwie. Ne? Hier haben wir jetzt ja so ein bisschen einen Schnipsel irgendwie. Genau, die Primärquelle. Genau, und ja, ich finde es eigentlich cool, wenn man sagt, hey, wir nehmen jetzt hier mal richtig Kohle in die Hand, um Frankreich bis 2030 wieder wettbewerbsfähig im Weltall zu machen, dann, ja, meine Güte, ich glaube, jeder Euro, der da irgendwie fließt, der kommt doppelt und dreifach zurück. Das haben wir schon mehrfach irgendwie dargelegt, wenn es darum geht, Raumfahrtprogramme zu finanzieren, ne? Und insofern bitte, ne? Also ich denke, SpaceX ist nicht gekommen, um konkurrenzlos irgendwie hier Rankings anzuführen oder sowas, sondern Konkurrenz ist gut und Konkurrenz ist wertvoll. Und wenn sich da im Grunde dann eine Staatengemeinschaft hinterklemmt, um einem Start-up Konkurrenz zu machen, dann ja, dann sehe ich da durchaus Potenzial, auch wenn vielleicht hier und da dann vielleicht mal ein paar Apparate entschlackt werden müssen, weil, wie wir ja auch gesagt haben, die Vega-Rakete zum Beispiel, ja, ne, die ist dann im Grunde veraltet, wenn sie in Dienst gestellt wird. Und ich bin gespannt, ob das
nicht nur... Ja, aber da ist 30 Milliarden schon eine ordentliche Ansage und es ist halt die Frage, inwiefern da das Geld dann auch in irgendwelchen Behördenkreisen versackt.
Ja.
Da muss man halt auch mal zeigen, dass man da so ein Privatunternehmen gegenüber auch doch auch konkurrenzfähig ist. Ne?
Ja, und das ist es ja, wenn man mit kommerziellen Partnern wieder zusammenarbeitet oder sowas. Ne? Mhm. Wenn man dann quasi sagt, wir sind quasi die Raumfahrtorganisation und wir koordinieren Programme mit kommerziellen Partnern, so wie die, ich finde die NASA, die hat sich da so eine schöne Position, so eine Moderatorrolle hat die irgendwie da eingenommen. Ne? Also die sagt quasi, ja, hey, wir sind hier ISS, also wir machen hier Forschung, aber alles, was so drumherum ist oder auch die Mondmission, da sind so viele kommerzielle Partner bei, dass die NASA quasi das Rahmenprogramm vorgibt und sagt, hey, wir suchen jetzt hier Darstellerinnen und Darsteller, quasi Teilnehmerinnen, die quasi hier das Ganze mit Inhalt füllen. Ne?
Ja, aber da musst du als Raumfahrtorganisation dann auch die Fäden echt gut zusammenhalten, weil das sind ja dann oft auch so sicherheitstechnische Herausforderungen, denen du dich dann stellen musst und dann muss natürlich auch die Plattform irgendwie, also da gibt es so viel, was du kommunizieren musst, wo es dann halt auch nicht schieflaufen darf.
Ja.
Stelle ich mir herausfordernder vor, als wenn du jetzt wirklich eine eigene Organisation mit noch einem eigenen Abläufen hast, die du dann auch besser kontrollieren kannst und so. Das ist, glaube ich, eine interessante Herausforderung. Ja.
Ja. Auf jeden Fall interessant, auf jeden Fall. Vor allem, wenn Sie sagen, wir möchten wirklich konkurrenzfähig werden, da ist ja dann immer auch die Frage, was soll das heißen irgendwie, ne? Also möchten Sie tatsächlich direkt mit SpaceX konkurrieren oder soll es eben hier sowas wie eine Plattform werden? Ich denke, mit zweiterem werden Sie deutlich besser bedient. Ich denke, das machen die USA ganz elegant vor im Moment. Aber ja, 30 Milliarden sollen investiert werden, das ist, denke ich, gut angelegt und mal gucken, was draus wird.
Aufstellen. Genau. 2026 ist jetzt so noch 5 Jahre.
Ist nicht mehr so lang irgendwie, ne?
Ja.
Ja. Den gleichen Artikel genau gibt's nochmal von Golem. Ariane Space soll eine kleine wiederverwendbare Rakete entwickeln. Ah, genau. Aber den Artikel fand ich besonders empfehlenswert, weil er im Grunde so ein paar Punkte angesprochen hat, die bei uns gerade auch hier angeklungen sind. Der Artikel ist von Frank, ne? Frank Wunderlich-Pfeiffer. Und er ist, finde ich, ungeschlagen gut darin, den Finger in die Wunde zu legen und einen kritischen Blick auf Raumfahrt.
Genau. Was ja auch nicht verkehrt ist, das kommt eigentlich recht selten.
Ja.
Vor allem, er ist ja auch, ich meine, er kennt sich ja aus mit der Sache und hat auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf, glaube ich. Weshalb es ihm auch einfacher fällt, da mal Kritik zu äußern, glaube ich. Man muss ja da schon ein bisschen Sachverstand haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber den kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Hier vielleicht wie immer so der kurze Disclaimer, wenn euch interessiert, über was wir hier sprechen, wenn euch das vor allem vertieft interessiert, dann schaut mal kurz unterhalb der Podcast-Episode, da gibt es in der Regel im Podcast-Player sowas wie Shownotes, da haben wir alle Artikel, alle Themen, über die wir hier gesprochen haben, einmal verlinkt.
Ich fand noch ganz interessant, dass es jetzt immer heißer wird mit dem James-Webb-Teleskop.
Ja.
Es ist nun aufgepflanzt worden auf die Ariane 5 und es dauert nicht mehr lang, bis das gute Stück endlich nach so vielen Jahren ins All abhebt und wir gespannt sein können, wie die ersten Bilder ausschauen.
Genau. Das Teleskop, also die Fairing, hat auch noch Schmuck bekommen. Na, also da wurden die Aufkleberchen schön drauf gemacht mit NASA und James Webb Space Teleskop und alles. Das heißt, da hat man sich nochmal richtig schön Mühe gegeben, wie man das halt immer so macht. Ja, es geht.
Ich fand's krass, also die Bilder hier nochmal zu sehen, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, wo man wirklich nochmal einen richtigen Größenvergleich hat zu den Mitarbeitern dort. Ist schon krass, wahnsinnig. Also ist ja echt große Ausmaße, das gute Stück.
Ja. Ich auf dem Senkrechtstarter Discord gibt es einen Thread Weihnachtsgeschenkideen und ich habe auf Twitter gefunden, das Teleskop. Das ist im Grunde eine IKEA-Aufbauanleitung nachempfundenes Poster, wo quasi so die wie falte ich das James Webb Space Teleskop auseinander abgebildet ist. Total lustig irgendwie. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr eventuell noch ein Geschenk sucht für eure Liebsten, schaut, ich verlinke das jetzt einfach mal bei uns hier in den Shownotes und ansonsten, wenn ihr auch schon im Senkrechtstarter-Discord seid, dann schaut da gerne mal rein und ansonsten wäre es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass wir den Senkrechtstarter-Discord mal verlinken. Ich glaube, der ist ja öffentlich, ne? Insofern.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, doch, genau. Das könnten wir auf jeden Fall nochmal machen. Sehr schön. Von hier aus, wann ist der Start vom James Webb Space Teleskop? Das noch kurz. 20. glaube ich, ne? Der wurde verschoben.
Habe ich jetzt auch so auf dem Schirm. Genau, es wurde ja nochmal verschoben. Wurde es vom 20. auf einen Tag danach verschoben oder wurde es vom Tag vor dem 20. auf den 20. verschoben?
Ich glaube, es wird vom 18. auf den 20. verschoben. Alles andere müsste ich jetzt selber nachgucken.
Ja, ich muss auch auf jeden Fall auch nachgucken.
Sollen wir gerade mal nachgucken?
Am besten nach bei everydayastronaut.com. .com, genau. Und wahrscheinlich bist du schneller.
Na. I don't think so.
23. Ariane. Hier, ja, genau. Am 22.
Am 2. Doch nochmal 2 Tage verschoben. Okay. Okay.
Vielleicht kann ich mir das sogar live reinziehen.
Ja, ich habe auch gerade meinen Kalender so oft, ne? Aufgemacht.
Ariane,
ja.
Ariane-Rakete beim Start zu sehen, das ist ja auch nicht wenig Starts, die durchführt, aber irgendwie ist das immer nicht so spannend wie jetzt SpaceX-Starts.
Wann?
Es ist halt, wie viel Uhr meinst du?
13.20 Uhr UTC plus 1, das ist... Ist das unsere Zeitzone sogar? UTC plus one? Ich meine, oder? Oh. Jetzt glänze ich mal wieder hier mit Unwissen.
Ja. UTC.
Ja.
Ja, ist es.
Okay, gut. Dann, ja, 13.20 Uhr ist natürlich eine super Zeit. Ne? Da, also ich weiß nicht, du, ob du im Homeoffice bist oder was.
Ja, ich werde mir was überlegen.
Ja.
Mache ich einfach mal Pause zwischendurch.
Ja, also da kann man, aber das ist auf jeden Fall eine gute, es ist nicht mitten in der Nacht, wie zum Beispiel jetzt der letzte Rocket Lab Start oder sowas, ne? Um 1 Uhr nachts.
Bei besonderen Anlässen, würde ich dann auch mal nachts aufstehen. Ja. Also habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gemacht.
Wenn Rocket Lab die erste Rakete fängt.
Ja, die erste Elektron, meinst du?
Ja.
Ja.
Da wäre ich auch nachts
dabei. Neutron, Entschuldigung.
Nee, Electron.
Da bin ich auf jeden Fall.
Wenn sie die erste Electron am Gleitschirm mit dem Helikopter schnappen und dann auf das Schiff bringen, das würde ich auch sehen wollen.
Nee. Ich meine Neutron, die sie jetzt vorgestellt haben. Das führt ein bisschen zu unserem neuen Thema über.
Was ist denn die Neutron?
Ne, Neutron Rocket.
Ja, wie? Electron, Neutron, das war's oder was? Nein, was ist, können wir eigentlich gut überleiten. Wir hatten letzte Woche eine schöne private Kommunikation. Du schicktest mir total ekstatisch und aufgeregt den Link zu einem YouTube-Stream und schriebst T-8 Minuten, gleich geht's los. Und daraufhin musste ich dich leider aufklären, dass diese Veranstaltung schon einen Tag zurückliegt und das im Grunde der aufgezeichnete Stream war. Rocket Lab hat eine neue Rakete vorgestellt. Das kann also nicht nur Ariane Space, sondern auch Rocket Lab. Und zwar haben sie ein wiederverwendbares Raketenkonzept vorgestellt, genannt die Neutron Rocket. Neutron Rocket mit einigen spannenden Features, wie ich finde.
Ja, richtig. Zum Beispiel das Payload vorne aus der Fairing sozusagen entlassen wird ins All und sie sich öffnet und dann auch wieder schließt. Das fand ich ganz interessant.
So ein bisschen wie so eine Blume, ne? So geht's
ja, so eine Lotusblume, die sich öffnet und sein Innerstes, ihr Innerstes ins All entlässt. Aber auch das, aus welchem Material die Rakete dann sein soll.
Jo.
Aus Carbon Composite.
Ja, na, also die Electron Rocket, die ist ja auch schon aus Carbon Composite und da waren sich die Wirtschaftler unter den Raketenbauern auch relativ einig mittlerweile, dass das bei einer so kleinen Rakete durchaus sinnvoll ist, weil man eben diese Carbonfasern so dünn noch machen kann, dass der Gewichtsvorteil überwiegt. Die Demonstration von Peter Beck, muss ich zugeben, war aus materialwissenschaftlicher Sicht ein bisschen zu kurz gedacht. Er hatte da so verschiedene Materialien quasi aufgebaut und haute dann so einen Rambock dagegen. Das war einmal Aluminium, einmal Edelstahl als kleiner Seitenhieb gegen SpaceX und dann eben einmal Carbonfaser. Und bei Raumtemperatur hat die Carbonfaser das Ganze natürlich unbeschadet überstanden und die anderen beiden Materialien, Aluminium, Space Grade Aluminium und Edelstahl, haben natürlich eine Delle davon getragen. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass das Ganze nicht bei Raumtemperatur, sondern bei tiefkalten Temperaturen stattfindet. Und auch da ist Carbon dann durchaus anfällig. Entsprechend macht man Carbon, also diese COPVs beispielsweise, die sind ja bei Umgebungstemperatur, aber wenn man die Electron Rocket sich anschaut, die ist im Verhältnis schon ein bisschen dicker als das korrespondierende Alumaterial und dadurch ist der Gewichtsvorteil nicht mehr ganz so groß. Aber offenbar hat Rocket Lab da einfach Intellectual Property, die haben da scheinbar irgendwelche Ansätze, wie das auch bei so einer großen Rakete Sinn ergeben kann, Ich denke, dass wir gerade bei Rocket Lab, die ja mittlerweile auch öffentlich börsennotiert sind, jetzt eher ausgereiftere Konzepte sehen werden, als vielleicht die steilen Thesen, die manchmal bei SpaceX durch die Gegend geistern, einfach weil sie ja ihren Anlegern gegenüber Rechenschaft schuldig sind und letztlich ja wirtschaftlich sein müssen. Ne?
Sag mir einmal, was ist COPV?
Carbon Overwrapped Pressure Vessel. Ein carbonfaserverstärktes Drucktankbehältnis oder ein carbonverstärkter Drucktank. Mhm. Das sind im Grunde die schwarzen Tanks, diese schwarzen länglichen Zylinder, die wir vier Stück an der Zahl an der Seite des Starship immer sehen. Mhm. Na, also da ist letztlich einfach also im Grunde wie eine Taucherflasche, nur dass man halt keine Stahlflasche nimmt.
Das habe ich mich schon mal gefragt.
Sondern das ist ein Stickstoffdrucktank, der beispielsweise dafür zuständig ist, die Triebwerke zu starten. Na, also bevor man die Triebwerke starten kann oder ein bisschen wie der Anlasser fürs Auto, ne? Der Anlasser dreht ja quasi den Motor an und auch bei den Raptor-Triebwerken muss ich einmal die Turbopumpe durchdrehen und erst dann kann ich einspritzen und zünden und dafür nehme ich Stickstoff, ne? Also das heißt, ich spüle da einmal mit hohem Druck Stickstoff durch und dann kann ich meine Triebwerke zünden und dafür brauche ich eben ein Druckbehältnis mit Stickstoff und dafür sind eben diese schwarzen Tanks da, diese COPVs. Mhm. Das sind auch die, wenn du dich zurückerinnerst, an den letzten Starship-Crash. Ich meine, da konnten wir das doch relativ eindrucksvoll sehen, wie die so Pirouetten. Die sind so abgeplatzt und dann so weggesprengt und wie so kleine Raketen quasi weggeflogen und haben noch so Kreise in der Luft gedreht. Einfach, weil da unfassbar viel Druck drauf ist. Meistens sind das 200 bis 300 Bar. Ja.
Krass. Okay, genau. Nicht schlecht, was du alles weißt.
Ja, das ist tatsächlich dann so die Affinität zum Tauchsport irgendwie. Ne? Also das ist ja nicht anders, da haben wir ja auch in der Regel 200 Bar, es gibt aber auch 300 Bar Drucktauchgeräte und da ist eine Menge Luft drin.
Vielleicht noch einmal kurz zu den harten Fakten, also die Höhe sollen 40 Meter sein, 7 Meter Durchmesser und maximal 15.000 Kilogramm können bis in den LEO, Low Earth Orbit, gebracht werden, gehievt werden. Mhm. Schon eine ordentliche Ansage. Und ich finde, das Teil sieht auch recht schnittig aus.
Ja.
Also,
ich finde die Form interessant, weil es halt mal nicht so komplett zylindrisch ist mit so Auswüchsen, sondern die ist ja so leicht kegelförmig. Ne? Also die läuft ja von unten nach oben so ein bisschen spitz zu.
Ja.
Hat dann so Steuerflossen oben, womit man dann quasi finde ich auch sehr interessant, man möchte den Wiedereintritt ohne Boostback, ohne Re-Entry-Burn machen. Also wir haben bei den Falcon 9 Raketen von SpaceX, nachdem quasi die zweite Stufe ausgesetzt wurde, ja zwei Zündungen. In der Fall ist das ein Boostback, wo man quasi die Rakete ein Stück weit wieder Richtung Küste schubst, damit die nicht ganz so weit im Meer landet, beziehungsweise in der Regel haben wir auch einen längeren Boostback, wenn die Rakete dann wieder an Land landen soll. Und dann, wenn die Rakete quasi so in die dickeren Luftschichten eintritt und droht einfach stark zu überhitzen, dadurch, dass die Luftreibung zunimmt bei dieser hohen Wiedereintrittsgeschwindigkeit, macht man nochmal ein Re-Entry-Burn. Damit bremst man einfach die Rakete. Die Rakete steht dann quasi schon senkrecht am Himmel und man bremst dann einfach nochmal mit einer Triebwerkszündung die Fallgeschwindigkeit aus, damit es eben nicht so heiß wird und es einem in der Plasma-Umgebung dann Raketengefährt zerlegt. Aber Rocket Lab möchte wohl, wie mit der Electron Rocket, auch die Electron Rocket wird keinen Re-Entry-Burn machen, möchte man mit der Neutron Rocket aktuell auch keinen Re-Entry-Burn machen, sondern eben diesen Wiedereintritt ohne Hilfe überleben. Die Nutzlast, sagtest du gerade, ist wie hoch?
15.000 Kilo.
Leo.
Ja.
15.
Genau. Maximum Payload to Leo ist 15.000 Kilogramm.
Okay, ich glaube, die Falcon
9. Lift-off-Masse ist 480.000.
Ja. Die Falcon 9 sind, glaube ich, 23 Tonnen Leo.
Mhm.
Und insofern wird die dann halt ein bisschen kleiner ausfallen als eine Falcon 9, aber durchaus, wenn man eben auch plant, Menschen zu starten, Astronauten zu starten, Crew zu starten, dann durchaus Nutzlast, die man gut gebrauchen kann. Und das sind ja eben auch die Pläne von Rocket Lab. Rocket Lab möchte ja eben nicht nur hier ein neues Startvehikel für Satelliten präsentieren, sondern auch ganz explizit planen sie damit dann irgendwann mal Crew zu fliegen. Und als Crew stelle ich es mir besonders interessant vor, in dieser Fairing zu sitzen.
Definitiv,
ja. Und dann klappt so die Fairing auf und dann, ja.
Vielleicht sollten wir es nochmal mit dem Payload einordnen. Payload to LEO und Return sind 8000 Kilo. Und Maximum Payload bis LEO ohne Return sind 15.
Okay.
Also ist doch nochmal ein bisschen anders. Das, ich glaube, SpaceX Payload hast du mit Return auch schon benannt, ne?
Ja, ich denke so. Ich gucke gerade mal kurz, ob ich eine Falcon 9 Expendable finde. Das ist ja im Handbuch, müsste es eigentlich stehen. Next First Stage finde ich gerade allerdings nicht. Expendable. Ärgerlich. Aber es kann auch sein, dass es 22,8 Tonnen expendable sind.
Ja, aber man kann ja festhalten, dass auf jeden Fall ja, die SpaceX Falcon noch, noch mehr in den Orbit bekommt.
Also es sind halt als Payload to LEO 22,8 Tonnen angegeben auf der Internetseite von SpaceX. Es ist natürlich jetzt ist die Frage, ob es eben
mit oder ohne Returns. Du hattest auch immer so eine geile Grafik, wo das auch mal richtig schön dargestellt war. Aber gut.
Ja. Von hier aus, meine Liebe, bevor wir uns jetzt da drin verhaspeln, kommen wir gerne nochmal zur NASA. Und zwar fand ich da ganz interessant, wir hatten ja vor kurzem darüber berichtet, dass es die NASA oder dass das Blue Origin, besser gesagt, einseitig so ein bisschen im Clinch ist mit der NASA, weil ja da eben jetzt das Lunar Starship gefördert werden soll, statt eben das National Team. Aber Blue Origin hat jetzt für ein anderes Projekt, das sie kürzlich vorgestellt haben, Fördergelder von der NASA erhalten.
Ja, genau. Es ging um eine Raumstation, eine eigene Raumstation von Blue Origin. Und da steigt die NASA jetzt mit ein und ja, wird ungefähr 400 Millionen US-Dollar investieren.
Genau.
Und du meintest, dass irgendein, was war das noch, auch mit übernommen wurde? Oder
ist das? Ja, das ist ein anderes. Das war, das stand
ach, das auf, war
ja, ja, das war was anderes.
Ach, das war von der, an der ISS, ne?
Genau, genau. Also wir haben ja dieses aufblasbare Modul von Bigelow Aerospace, seit einiger Zeit schon an die ISS angedockt war. Und Bigelow Aerospace hat jetzt eben die Eigentumsrechte an die NASA abgetreten. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine andere News. Die haben wir auch nicht im Pad stehen, sondern ich fand es eigentlich ganz interessant, dass die NASA sich jetzt sehr konkret schon, oder was heißt sehr konkret? Nein, dafür, dass die ISS definitiv nicht mehr lange halten wird, streckt die NASA jetzt zumindest mal die Fühler aus, würde ich es vielleicht nennen. Und zwar eben, indem sie diese 400 Millionen US-Dollar in kommerzielle Partner investieren, die mal vielleicht so ein bisschen rum explorieren sollen, was möglich ist. Das Orbital Reef sagten wir gerade schon. Ansonsten haben wir das Starlab von Nanorex und eine noch nicht näher benannte Raumstation von Northrop Grumman. Und ja, diese drei Partner sollen eben ja, jetzt mal Butter bei die Fische machen und nein, schon wieder zu konkret. Das ist nicht Butter bei die Fische. Die sollen mal so sagen, was denn geht irgendwie, damit man sich ja 2024 nochmal offiziell entscheiden kann, wie jetzt der Weiterbetrieb aussieht und ob man vielleicht dann irgendwann auch mal umzieht.
Ich finde schon bemerkenswert, dass sich da auch 11 Firmen beworben haben. Also es gibt 11 Firmen, die in der Lage wären, da auch was zu präsentieren. Ja, und drei haben jetzt den Zuschuss bekommen, aber das ist ja schon beachtlich.
Ja.
Wenn die ihr Ding erfolgreich auch durchziehen, kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, dass es in baldiger Zukunft auch recht trubelig wird da oben.
Ja. Wäre ja ganz spannend irgendwie. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wir haben ja schon vor einiger Zeit mal über so ein Konzept gesprochen, wo quasi der Beginn einer neuen Raumstation an der ISS stattfindet, dass man quasi so ein bisschen Starthilfe bekommt und sobald dann die Module quasi in einer Stückzahl vorhanden sind, dass man da gut drin irgendwie leben und forschen kann, dass man dann quasi von der ISS abdockt und dann quasi seine eigene Raumstation im gleichen, in der gleichen Höhe wie die ISS letztlich hat. Das finde ich eigentlich so die eine schöne Idee irgendwie, dass man quasi auch die Ressourcen wie beispielsweise Strom, Wasser, Sauerstoff und sowas, dass man sich das erstmal mit der ISS teilt, um dann die Bemühungen in anderen Bereichen zu intensivieren irgendwie. Hm. Ne?
Ja. Crazy, wenn man so darüber nachdenkt, was da jetzt alles kommen könnte. Hm, und wir dann vielleicht auch richtig industrielle Produktion da oben haben irgendwann.
Ja.
Haben wir, glaube ich, letztens auch schon drüber gesprochen, ne? Über Antibiotika, die da produziert werden, weil jetzt einige Gelder auch mal investiert werden und auch konkret umgesetzt werden jetzt.
Naja. Ja. Ansonsten etwas, das ich nur in Kürze erwähnen möchte, in unserer Pflicht als Chronisten der Raumfahrt in gewisser Weise, und zwar Hubble is fully back, ist die Twitter-Mitteilung auf dem Hubble-Twitter-Kanal. Vor einiger Zeit war da mal wieder ein Totalausfall bei Hubble und sie hatten dann schrittweise die Systeme wiederhergestellt. Bis vor kurzem fehlten noch einige Systeme, aber inzwischen sind wieder alle vier Instrumente aktiv und die Forschung kann nun weitergehen. Mit Blick auf die Zeit würde ich euch auch den gesamten Block Boeing, den wir hier in unserem Pad haben, nur in Chronistenmanier dalassen. Setzt euch da gerne nochmal mit auseinander, und zwar könnte man da jetzt auch den Aufreger der Woche draus machen, aber hey, wir halten den Ball flach. Und zwar hat Boeing bekannt gegeben, dass sie den Testflug, und zwar für, wie heißt es nochmal? Starliner, ne? Mhm. Genau, der Starliner-Testflug, der ist ja doch ein bisschen in die Hose gegangen irgendwie, und bei den Startvorbereitungen für einen neuerlichen Testflug hatten sie ja dann irgendwie Probleme, also Fehleranzeigen bei den Ventilen, und haben den Start abgebrochen. Glücklicherweise kann man fast sagen, denn man hat festgestellt, dass 6 Ventile von, ich glaube, 9 waren es, durch die lange Standzeit des Starliners, dadurch, dass er so lange eben Softwareprobleme gefixt wurden, fest korrodiert waren durch die sauerstoffhaltige Umgebung, durch diese aggressive, durch diese aggressiven Betriebsmittel, die einfach im Starliner drin sind, sind die Ventile kaputt gegangen. Und ja, der Hotfix sieht jetzt aus: Nein, wir reparieren nicht den Starliner und machen dann die Demo-Mission nochmal, sondern wir haben hier noch einen anderen Starliner, wir nehmen den.
Irgendwo rumzuliegen.
Genau. Ne? Und Scott Manley fragt berechtigterweise, also ein neues Service-Modul zu finden, ist jetzt also besser als den zugrunde liegenden Fehler zu korrigieren. Und also man spielt im Grunde darauf an, dass man immer noch nicht das Problem mit der Korrosion behoben hat und immer noch nicht so richtig weiß, wie man da jetzt dran geht, sondern man sagt, hey, wir haben hier noch einen anderen Starliner, wir nehmen jetzt erstmal den. Und ich bin gespannt, selbst wenn sie dann den Flug absolviert haben, wie die NASA das Ganze aufnimmt und wie da das Risiko bewertet wird und wie der Starliner dann im nächsten Jahr fliegen wird. Guti. Ich würde sagen, wir sind ziemlich durch. Wir haben unsere Stunde mal wieder voll gemacht und ein ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Raumfahrt und Space Community seht. Ich muss hier mal die Abmoderation ändern. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter. Da sind wir inzwischen 157 FollowerInnen. Das finde ich schon ganz gut. Da geht die Kurve, da zeigt die Kurve stetig nach oben. Oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Das hat zuletzt auch sehr gut geklappt. Ansonsten hilft es uns immer riesig. Damit macht ihr uns im Grunde die größte Freude, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr also jemanden kennt, der sich dafür interessieren könnte, der ein Raumfahrt-Fable hat, so wie ihr auch, dann lasst ihn oder sie gerne wissen, dass es uns gibt. Mein Lieber, es hat mich wieder sehr gefreut, hier mit dir zu schnacken und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Liebe Zuhörerinnen, bleibt uns gewogen.
Ja, macht's gut. Ciao.